als ich den ersten Auftrag bekam, hier mal das Wort Gottes auszulegen, da war mir bewusst, das kann ich nicht. Und das habe ich auch Jesus erzählt. Und er hat mich dann gefragt, was kannst du denn? Und ich habe gesagt, erzählen. Na gut, dann erzähl. Okay. Und so werde ich euch heute wieder erzählen, was mir zu diesem Wort, das ich dir ausgewählt habe, eingefallen ist. Und zwar, es gibt diese Plakataktion von Gottes Wort überrascht. Und dort ist in diesem Quartal der Vers aus Prediger 3, 11a. Und da steht, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Dieser Vers, der macht mich jeden Morgen neu froh und glücklich. Alles hat er schön gemacht. Wer von euch könnte da jetzt in dieser Zeit, wo alles so wunderbar schön ist, nicht Ja und Amen dazu sagen? Alles ist so wunderbar grün und ich erinnere mich, wie dieser lange, kalte Winter langsam zu Ende ging. Da begann es fast gleichzeitig alles zu blühen und zu sprießen und in meinem Garten, da steht eine riesengroße Birke und für mich ist das jedes Jahr ein Fest, wenn sie wieder diese zarten, grünen Blätter bekommt. Ich empfinde es auch jedes Mal wieder als ein Wunder, dass wieder alles neu wird. Im Winter, da kann ich mir nie vorstellen, wenn die Bäume alle kahl dastehen, dass die wieder voll Laub sein sollen. Und doch schenkt Gott uns es jedes Jahr wieder neu. Und wir leben ja hier in einem Land, wo es diese Schönheit der Natur in einem so reichen Maße gibt. Vor einigen Wochen, da war ich mit meiner Freundin auf der Rax. Wir gingen von der Bergstation runter zur Seehütte und über die Breiner Wand dann wieder zurück. Auf diesem Weg, da hat uns der Schwarmgeist überfallen. Wir konnten uns gar nicht erfangen von all dieser Schönheit, die da ist. Es blühte dieser große, blaue, schöne, dunkle Enzel an, in einem reichen Maß, wie ich es noch nie gesehen hatte. Und Aurikel, dieses Petergestamm, diese Bergprimmel, die war wie ausgesät, so wie hier unten Himmelsschlüssel blühen, so blühten da oben die Aurikeln. Und wo eben der Schnee weggegangen war, da waren diese kleinen Soldanellen, diese zarten lila Glöckchen, die ich so sehr liebe, und rote Primmeln. Also es war unbeschreiblich. Wir bekamen fast Flügeln und die Müdigkeit, die stellte sich dann am nächsten Tag aber gründlich ein. Und vorige Woche, da war ich oben auf der hohen Wand. Und jeder von euch, der schon mal dort war, dem ist sicher auch so ergangen wie mir. Vorne beim Kohlröserlhaus, wenn man da runter sieht, die Felder, die breiten sich aus in grün und braun und gold und dahinter die Bergketten. Und ja, ich habe sogar bis zum Neusiedlersee gesehen. Das war Pflicht, nicht? Und dann fuhren wir zurück zur großen Kanzel. Und da reihte sich wieder eine Bergkette an die andere. Unten, da war alles grün, so verschiedenes, wunderschönes Grün. Und auf der linken Seite der Schneeberg in seiner ganzen Pracht. Ich war einfach restlos begeistert und wieder einmal so dankbar, dass ich in einem so schönen Land leben kann. Mir fiel dann wieder ein, wo Tim Radwan, ein Neuseeländer, der die Bibellese, die Edelsteine, geschrieben hat, uns einmal bei einer Konferenz erzählte. Er kam von Deutschland mit der Bahn nach Österreich und als er an die Grenze kam, da fragte er Gott, wie er dieses Land sieht. Und da hat er uns vorgelesen. Denn der Herr, dein Gott, will dich in ein schönes Land bringen, in ein Land mit Wasserbächen, Quellen und Seen, die in der Niederung und im Gebirge entspringen. Ein Land mit Weizen und Gerste, mit Weinstöcken, Feigenbäumen und Granaten, ein Land mit Ölbäumen und Honig, ein Land, in welchem du dein Brot nicht kärglich zu essen brauchst, sondern an nichts Mangel leiden wirst. Ein Land, das in seinem Gestein Eisen birgt und aus dessen Bergen du Kupfer heraushauen wirst. Wenn du dann gegessen hast und satt geworden bist, so preise den Herrn, deinen Gott, für das schöne Land, das er dir gegeben hat. Mich hat das damals ganz mächtig beeindruckt, dass das einfach so fast wortwörtlich stimmt. Statt Granatbäumen könnte man ja sagen Heidelbeeren und ja, alles andere passt eigentlich. Und ich habe dann lange in der Bibel gesucht, um diese Stelle zu finden. Und in der Menge-Übersetzung, da gefiel es mir am besten, denn da kam es dem am nächsten, wie ich es in Erinnerung hatte. Und ich kann mich auch noch erinnern, er hat gesagt, und Gott liebt dieses Land. Und da kann man doch auch nur sagen, jawohl, so ist es. Gott liebt das Land und er liebt die Menschen in diesem Land. Und so ist mein Herz immer neu, voll Dankbarkeit und voll Freude über all das, was Gott rings um mich herum und in mir tut. So kann ich mit dem Prediger sagen, er hat wirklich alles so schön gemacht. Und in einer modernen Übersetzung, da steht, Gott hat für alles gesorgt und es passt, so wie es ist. Der zweite Teil des Verses heißt dann, Gott hat Ewigkeit in das Herz gelegt. Ewigkeit, über dieses Wort habt ihr sicher auch schon alle nachgedacht. Ich selber verwende dieses Wort zwar oft, aber was es wirklich bedeutet, davon habe ich eigentlich keine Ahnung. Denn hier ist nichts ewig, es ist alles mit Anfang und Ende, was ja auf der einen Seite wieder gut ist, denn wenn Dinge sind, die mir zu schaffen machen, mit denen ich nur schwer fertig bin, da bin ich schon sehr froh, dass die bald wieder zu Ende sind. Aber auf der anderen Seite, wenn etwas schön ist und was mich froh macht, da bin ich dann immer traurig, dass es wieder vorbei ist. Aber trotzdem, es ist gut, dass alles so sein Ende hat. Ich frage mich nur, wie kommt es, dass wir Zeit so verschieden empfinden? Es hat doch jeder Tag 24 Stunden und jede Stunde 60 Minuten. Meine Tochter hat mir erklärt, das Wort Ewigkeit ist die Übersetzung des hebräischen Wortes Haolam. Und der Prediger setzt es hier in Gegensatz zu dem Wort Zeit. Haolam hat natürlich wieder mehrere Bedeutungen. Und eine davon ist eben Zeitalter, so wie die Steinzeit, die Eisenzeit, die Bronzezeit und so weiter. Da hat alles Anfang und Ende. Haolam hat aber hier in diesem Text damit nichts zu tun. Es steht außerhalb der menschlichen Zeit. Zeit, das ist relativ. Und das wissen wir schon nicht erst seit Einstein uns die Formel dafür gegeben hat. Gott allein ist ewig und ohne Anfang und Ende. Und wie soll mein kleines Hirn das begreifen? Jeder von uns hat in seinem Herzen einen Platz empfangen, der unabhängig von Zeit ist. Ein Ort, wo er Freude, Glück, aber auch Leid und Schmerz empfinden kann. Aber es gibt im Leben jedes Menschen Erlebnisse, die sind zeitlos. Das menschliche Herz, das kann das einfach nicht begreifen, diese Beziehung zur Zeit. Zum Beispiel die Liebe einer Mutter, die ist doch auch dann da, auch wenn das Kind längst erwachsen ist und eigene Wege geht. Und sie liebt ihr Kind nicht nur dann, wenn es klein und hilflos ist. Oder wenn jemand alt ist, schon fast alles vergessen hat und sich kaum mehr bewegen kann. so hat er doch in seinem Herzen diesen Platz, wo er sich freuen kann, wo er lieben kann und auch Frieden empfängt. Jeder von uns trägt in seinem Herzen diesen Ort des Friedens. Es ist ein Ort der Ruhe, des Loslassens, des Aufdankens. Ich frage mich manchmal, bin ich mir überhaupt bewusst, dass ich diesen Ort in mir trage? Und wie ist der Zugang? Der Zugang dazu ist allein nur durch Jesus möglich. Er hat uns dieses Geschenk gegeben. Und Jesus nennt diesen Ort ewiges Leben. Ewiges Leben ist aber nicht etwas, wenn ich diese Erde hier verlasse und einfach gestorben bin, sondern ewiges Leben beginnt da, wo ich mein Leben an Jesus Christus angeschlossen habe, ihm gesagt, du bist jetzt mein Chef und ich will dir nachfolgen, so gut ich sie halt vermag. Ab da beginnt die Quelle in mir zu sprudeln, wird Ewigkeit lebbar. Wie kann ich Ewigkeit hier leben? Ich zum Beispiel, ich kann mich jeden Morgen freuen. Ich bin wieder aufgewacht, es geht mir gut, tut nicht viel weh und das wird auch wieder vergehen. Was wird es sonst heute alles wieder geben? Was hat Gott alles vorbereitet? Wie wird er mich auch heute wieder überraschen? Und so kann ich jeden Tag mit Gott leben und er leben. Ich kann mit ihm reden, ich kann ihm alles sagen, was mir auf dem Herzen liegt und all die Menschen, die mir so wichtig sind, vor ihn bringen und ihm um seine Hilfe für sie bitten. Jeder von uns hat Sehnsucht nach dieser Erfüllung von Gott, denn Gott hat diese Sehnsucht in unser Herz gegeben. Und sie lässt uns auch suchen nach dem Sinn des Lebens. Warum lebe ich überhaupt? Wozu lebe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Der Kirchenlehrer Augustinus, der hat schon gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und er musste es ja wissen. Sein Leben war geprägt von den verschiedensten Glaubensrichtungen seiner Zeit. Und auch sein Lebenswandel war nicht gerade der eines Heiligen. Wir würden heute sagen, der hat nichts ausgelassen. Seine Mutter Monika, die war Christin und sie hat viel für ihn gebetet. Und ein Bischof sagte mal zu ihr, ein Sohn so vieler Gebete kann nicht verloren gehen. Und so war es auch. Er fand den Weg zu Jesus und damit die Ruhe des Herzens, nach der er gesucht hat. Ich persönlich kenne auch die Not von vielen Menschen, denen es so am Herzen liegt, dass ihre Familie doch auch mit Jesus geht. Und da fällt mir dann immer dieser Satz ein, ein Mensch so vieler Gebete kann nicht verloren gehen. Und in meiner Fantasie, da stelle ich mir dann immer vor, da gibt es so bei Gott ein Sparbuch. Und auf diesem Sparbuch, da sind dann all die Gebete, die für diesen Menschen gesprochen werden, gespeichert. Und dann, wenn das Sparbuch voll ist, die Zeit erfüllt ist, dann kommen diese ganzen Gebete zum Tragen. Oftmals nicht so, wie ich es mir ausgemalt habe, aber immer gut und immer das Beste für diesen Menschen. In der Offenbarung des Johannes steht, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und Leid und Schmerz wird nicht mehr sein. Das ist doch auch eine große Sehnsucht in uns, keine Sorgen, keinen Kummer, keinen Leid mehr erleben zu müssen. Gott hat uns Menschen diese Sehnsucht gegeben, eine Sehnsucht nach etwas, das nicht aufhört. So steht es in einer modernen Übersetzung. Und ich glaube, das ist es, wonach wir uns so sehnen. Etwas, nach das nicht aufhört. Wenn ich oben am Berg bin und dann wieder hinunter muss ins Tal, das fällt mir jedes Mal schwer. aber ich darf da oben nicht drei Hütten bauen. Das hat Jesus damals schon dem Petrus nicht erlaubt. Ich muss wieder hinunter ins Tal, in den Alltag, mit all dem, was halt so läuft. Aber diese Sehnsucht, in Gottes Gegenwart zu sein, die bleibt für ewig. Aber jetzt ist es noch nicht so weit. Ich bin noch hier und ich freue mich dieses Lebens und ich freue mich jeden Tag, den ich mit Gott erleben darf. Denn Gott ist gut. Ein Prediger in der Schweiz, der begann jeden Vortrag mit dem Satz, Gott ist gut, der macht keinen Fehler. Und das muss ich mir dann immer wieder sagen, wenn ich etwas nicht verstehe. Die Schönheit dieser Welt, so sehr sie mich begeistert, sie ist noch nicht alles. Es bleibt eben diese Sehnsucht nach dem Vollkommenen. Gott hat eben die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Vater, danke vielmals für diese Zukunftsmusik. Aber danke, du bist unser Gott im Alltagstrott. Und so danke ich, dass du mit uns durch unser Leben, durch unseren Alltag gehst, dass du unsere Kraft, unsere Freude und unsere Hilfe bist. Danke, Herr Jesus, für alles, was du für uns getan hast. Ich bin mir sicher, das kann ich erst in der Ewigkeit voll begreifen und verstehen. Aber ich danke dir heute schon dafür, so gut ich es verstehe. Und ich bete um deinen Heiligen Geist, den du uns gegeben hast, dass er uns führt und lenkt und leitet auf all unseren Wegen und in all unseren Entscheidungen. Wir brauchen dich, Herr. Du weißt es. Herr, und ich danke dir für all die Freude, für die Freude, dass der Gerhard heute wieder da ist, dass es auch der Friede so wieder gut geht. Ich danke dir für alle Gebete, die du erhört hast, die wir schon erleben durften. Du bist so gut zu uns. Ich danke dir von ganzem Herzen. Und ich möchte Gott preisen aus der Bibelstelle 1. Timotheus 2, 17 bis 18. Gott aber, den ewigen König, der unvergänglich ist und den keine menschliche Vorstellungskraft jemals erfassen kann, diesem einzig wahren Gott wollen wir bis in alle Ewigkeit loben und ehren. Amen. Das ist wahr und gewiss.